Guten Morgen und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich sage das nicht nur so, ich freue mich, euch zu sehen. Und ich stelle fest, da fühle ich mich so wie in einer Familie, obwohl ich euch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich fühle mich auch ein bisschen unsicher, weil hier so etwas umgestellt wurde. Die Band war dort, jetzt ist hier. Ich hoffe, das bringt mich nicht aus dem Konzept. Und ich möchte schnell auch in mein Thema rein. Ich bin mir sicher, als der Klaus gesagt hat, zu Marvin gesagt hat, die Zeit ist unbegrenzt oder so, hat er das nicht so wirklich gemeint. Und zwar, ich möchte mit euch heute über Offenbarung reden, über das prophetische Buch von Johannes, das letzte Buch der Bibel, das prophetische Buch. Es ist ein Buch voll mit Symbole. Die das Buch Offenbarung schon mal gelesen haben, dann können Sie merken, du liest am Anfang und dann irgendwann mal wird es schwierig. Ja? Da sind dort komische, vielleicht ist zu viel gesagt, Gestalten, meine ich Gestalten, die seltsam sind. Ja? Da sind Tiere und da muss man irgendwie, kann man nicht alleine durch, so durch das Buch, kann man nicht alleine verstehen, alles, was dort gesagt wird. Interessant ist, dass in diesem schwierigen Buch, so am Ende, da stehen die schönsten Perspektiven, die jemals so präsentiert wurden. In Offenbarung Kapitel 21, die Texte, einige der schönsten Texte, die ich in der Bibel finde, befindet man oder befinden sich hier in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Man kommt weiter und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist einer der schönsten Verheißungen, die man in der Bibel. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Geschrei, kein Leid. Und das kommt zum Schluss. Und im Kapitel 21 und bis in Kapitel 21, da muss man sich durchkämpfen. Ja, durch all diese Symbole und Gestalten, die seltsam sind. Und noch etwas, ganz am Anfang, das sagt Offenbarung: Selig ist, und ich übersetze in der modernen Sprache, glücklich ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, wenn man das Buch Offenbarung liest, kriegt man ein bisschen Glück? Oder kriegt man das Glück, kann man sagen. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen ihr heute hier gekommen seid. Habt ihr euch so Erwartungen gemacht? Habt ihr etwas erwartet von diesem Tag, von diesem Gottesdienst hier? Wir reden heute über Offenbarung. Und Offenbarung sagt: Glücklich sind der da liest und die da hören. Das heißt, ich lese und ihr hört und wir sind alle glücklich. Oder wollen wir glauben, dass das genauso passiert? Bevor wir meinen Text lesen aus Offenbarung 4 von 1 bis 3, möchte ich ein bisschen, oder lass mal damit anfangen, Offenbarung Kapitel 4 von 1 bis 3. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Ich möchte ein bisschen den historischen Kontext erklären. Und zwar Johannes. Er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt hat Johannes mit den anderen Aposteln das Evangelium verkündet. Überall. Und er hat zusammen mit den anderen die ersten christlichen Gemeinden organisiert, überall in Judäa, in Samarien. Und die römischen Kaiser haben die Christen verfolgt und Johannes in Exil auf der Insel Patmos geschickt. Er war der einzige gebliebene Jünger, der noch am Leben war. Alle anderen Apostel waren schon gestorben. Und das Herz von Johannes, seine Gedanken waren an die Christen und an die Gemeinden, die unter Verfolgung gelitten haben. Diese Gemeinden, diese Christen, sie brauchten Ermutigung, sie brauchten Hoffnung, sie brauchten Führung. Und seine Frage war, wer wird jetzt die Gemeinde führen? Er selber konnte nicht mehr helfen. Alle Türen waren zu. Er war in Exil auf Patmos, eine Insel. Er konnte nicht zurück. Und vielleicht hat er sich an Gott gewendet und gefragt, Gott, was macht das für einen Sinn? Warum bin ich hier? Ist das dein Plan? Weit weg von Menschen, verbannt am Ende der Welt. Und was macht Gott? Und ich habe den Text nochmal zurück. Nein, ganz am Anfang. Genau. Ich habe mit lila Farbe. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, sagt Johannes. Was macht Gott? Gott öffnet für Johannes nicht den Weg zu den Christen, sondern eine Tür zum Himmel. Eine andere Tür. Unerwartet. Er sagt nicht, Johannes, ich schicke dir zurück, sondern Gott sagt, komm, schau mal hier. Eine Tür war aufgetan im Himmel. Und das erinnert mich an eine Geschichte. Eine Frau im Krankenhaus geht dann die Freunde besuchen dort, eine Freundin, und sie musste in den vierten Stock. Sie geht in den Aufzug, sie drückt auf 4, wo sie kommen sollte, und der Aufzug fährt 1, 2, 3, und auf 4 dann kam das akustische Signal und der Aufzug war voll. Sie stand so mit dem Gesicht an der Tür, mit der Nase so an der Tür und wartete, dass die Tür aufgeht, aber da kam nichts. Die Leute haben hinter ihr gesprochen, weitergemacht, als ob nichts gewesen wäre, aber sie kriegte gleich so Panik. Sie drückte nochmal auf 4, dass die Tür aufgeht, und weil nichts passierte, dann fing sie an, mit der Faust so an der Tür zu klopfen. Und in dem Moment dann klopft jemand ihr auf dem Schulter und sagt, die Tür ist auf der anderen Seite. Die Tür ist auf der anderen Seite. Und genauso an dieser Geschichte, genauso passiert es jetzt mit Johannes. Und genauso passiert es in unserem Leben, dass wir manchmal an geschlossenen Türen so klopfen und manchmal Panik kriegen und wir wollen die Lösung, die wir so uns vorstellen, und Gott öffnet für uns eine andere Tür hinter uns und sagt, schau mal hier. Er möchte uns eine andere Perspektive öffnen. Auch wenn es darum geht, wenn es um Krankheit geht oder um einen Job oder egal was für ein Problem wir haben, Gott hat manchmal andere Lösungen und eine andere Perspektive. Was sieht Johannes, als Gott ihm die Tür aufmacht? Der Text sagt, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und ich verlasse Kapitel 4 und ich gehe direkt an Kapitel 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Genau. Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Was sah Johannes? In der rechten Hand vom Gott, dessen auf dem Thron saß, ein Buch, versiegelt mit 7 Siegeln. Innen und außen beschrieben, voll mit Worten. Und man könnte viel über das Buch mit den 7 Siegeln reden. Was stand darin? Interessant ist, dass in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, 2 und 3, die Stimme erklärt ihm, erklärt Johannes, was ihm gezeigt wird. Und hier steht, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und zwar, Gott möchte Johannes die Zukunft zeigen. Und die Offenbarung ist das Buch der Zukunft. Wenn man sehen will, was die Bibel über die Zukunft sagt, dann liest man Offenbarung. Im Buch steht die Zukunft der Menschheit, steht die Zukunft der Gemeinde oder stand die Zukunft der Gemeinde. Wir kommen nochmal auf die Frage von Johannes. Seine Frage war, wird sich die christliche Gemeinde über Jahre in die Zukunft sich durchsetzen können? Was wird passieren mit der ganzen Sache, mit der ganzen Mühe, was Johannes und die Apostel und Jesus Christus sich so eingesetzt haben? Mitten unter Verfolgung und falschen Lehren und Heresien, Johannes hat Herz und Blut in die Gemeinde investiert. Und jetzt war er alt und schwach. Und seine Frage war, gibt es jetzt Hoffnung, Zukunft? Und interessant ist, keiner konnte es sagen. Im Text stand, keiner konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und Johannes weinte. Ich weiß nicht, denkt mal ein bisschen, wo habt ihr so Herz und Blut investiert? Was ist euch wichtig? Und ihr fragt vielleicht, was passiert, was wird damit passieren? Und genau so war die Situation von Johannes. Aber Gott möchte ihm zeigen, was nach diesem geschehen soll. In diesem Buch stand die Zukunft der Gemeinde und der Menschheit eigentlich. Aber einer von den Ältesten sprach zu ihm und sagte, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Da sind die Gebete der Heiligen und sie sangen ein neues Lied. Der Löwe, der wie ein Lamm aussieht, ist Jesus Christus. Und er kam, sagt die Bibel, und er nahm das Buch in seine Hand. Er nahm die Zukunft der Gemeinde und die Zukunft dieser Welt in seine Hand. Und das ist ein starkes Bild für mich. Diese Welt, so wie wir sie sehen, die Zukunft dieser Welt, wir sind nicht allein gelassen. Und warum mir das wichtig ist, weil irgendwo in diesem Buch, irgendwo auf einer Seite, ganz am Ende vielleicht, steht auch mein Name drin. Meine Zukunft ist auch in diesem Buch. Nicht nur mein Name, sondern vielleicht euer Name ist drin. Und Jesus kommt und sagt, ich kümmere mich darum. Und in dem Moment, wo er das Buch nahm, und da sagt die Bibel, dass die Ältesten und die 4 Gestalten haben angefangen, ein Lied zu singen. Und zwar, sie haben gesungen, du bist, Moment, und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen von Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ich habe mich gefragt, warum singen sie sowas? Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern. Jesus Christus ist würdig, das Buch zu nehmen. Er hat das Recht, weil er hat bewiesen, dass er die Menschen liebt, weil er für die Menschen gestorben ist. Er hat gezeigt, dass es ihm etwas an uns liegt. Er liebt uns so sehr, dass er bereit war, für uns zu sterben am Kreuz. Und das zeigt, dass wir Jesus vertrauen können. Und er weiß, was er tut. Und unsere Zukunft sieht gut aus in seiner Hand. Es war in der bezeugenden Gemeinde, es war die Frage, fühlst du dich von Gott getragen? Es ist so eine Frage, die wir uns stellen, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir so an einen Punkt gekommen sind, angekommen sind, wo wir nicht mehr wissen, wohin. Jesus, der Löwe und das Lamm gleichzeitig. Man kann Jesus nur schwer beschreiben. Deswegen benutzt die Bibel 2 Symbole, einmal das Lamm und einmal der Löwe. Der Löwe ist ein Symbol für Kraft, für Majestät und für die Herrschaft. Und das Lamm ist ein Symbol für Demut, für Geduld, für Güte und für Gehorsam. Und wenn man die Kinder fragt, was willst du sein, ein Lamm oder ein Löwe, dann ich wünsche mir, dass ich der Löwe bin. Oder die Kinder wünschen sich immer, die Stärkeren zu sein. Aber Jesus ist Löwe und Lamm gleichzeitig. Er kann herrschen, aber er kann auch demütig sein. Er kann Kraft haben, aber auch Güte beweisen. Und in Jesus sind beide Namen vereint. Beide Naturen. Und wir sind dazu berufen, in seinen Fußstapfen auch zu treten, sagt Petrus. Wir sind Gottes Kinder und wir sind dazu berufen, genauso wie Jesus zu sein. Auch zu herrschen, aber auch demütig sein. Auch Kraft zu zeigen, aber auch Geduld und Güte. Löwe und Lamm gleichzeitig. Und das ist eine echte Herausforderung. Was mich am meisten beeindruckt in dieser Geschichte, wo so mit dem Buch mit sieben Siegeln, ist Vers 6, wo Johannes sagt: Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Jesus, die Mitte, das Zentrum der Anbetung. Ich erinnere mich an eine Erfahrung, die ich gemacht habe an einem Frühling. Dann habe ich festgestellt, dass ich, während ich mit dem Auto fuhr, auf einmal zitterte das Lenkrad. Und ich habe gleich gedacht, oh, was mache ich jetzt? Ich muss in die Werkstatt und dann werde ich viel Geld ausgeben müssen. Und ich habe lange vor mir diese Entscheidung geschoben, verschoben. Ich wollte nicht gleich in die Werkstatt. Ich habe gesagt, ich kann noch so fahren, aber es machte keinen Spaß. Ich muss sagen, immer mit dem zitternden Lenkrad in der Hand. Und irgendwann mal musste ich die Räder, die Sommerräder, so montieren an Auto. Und dann ging ich in die Werkstatt und ich ließ die Räder montieren. Aber bevor die Räder montiert werden, ihr wisst, dass die Räder werden so an einem Gerät so angeschlossen und dann werden sie ausgewuchtet und zentriert. Und es wurde gemacht. Und dann habe ich festgestellt, als ich nochmal ins Auto einstieg, dann habe ich festgestellt, da hat das Lenkrad nicht mehr gezittert. Da konnte ich fahren und das Fahren machte wirklich Spaß. Und das Auto hatte nichts mehr. Ich habe mich gefreut und ich habe damals gedacht, manchmal geht uns genauso im Leben. Im Leben läuft es nicht immer rund. Und von Zeit zu Zeit muss unser Leben ausgewuchtet werden, zentriert werden. Dass wir uns fragen, was ist mitten in meinem Leben? Was steht in der Mitte dort? Und ich frage euch heute, ich frage mich auch, worum dreht es sich in meinem Leben? Was steht dort in der Mitte? Über welchen Themen wird am meisten diskutiert? Um welchen Themen kreisen unsere Gedanken? Und man merkt so im Gespräch, bei einigen dreht es sich immer um Krankheiten oder um mehrere Krankheiten. Welche Ärzte, welche Medizin, welche Diät soll man halten und so weiter. Es wird immer über Krankheiten gesprochen und das Thema füllt das Leben. Bei anderen geht es um Sorgen um die Zukunft, um den Job, um die Kinder. Und die Sorgen lasten schwer auf Schultern. Ich frage mich, worum geht es in deinem Leben? Was ist die Mitte deines Lebens? Bei einigen geht es um, und ich möchte nicht, dass einige sich auf dem, wie sagt man, aber manchmal dreht das Leben sich das Leben um Computerspiele. Es fängt ungefährlich an. Und ehe man sich so versieht, hat man keine Zeit für Job, für Familie, für Schlafen. Und ich kenne aus dem näheren Freundeskreis jemanden, der die ganze Nacht am Computerspiele war. Und bis an den Moment, wo seine Frau gesagt hat, es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Du bist abends, du spielst Spiele und am Tag, dann schläfst du. Und ich habe nichts von dir und die Kinder haben nichts von dir. Und alles in seinem Leben war gefüllt davon. Ich habe nichts, ich spiele manchmal auch Computerspiele. Es geht nicht um Computerspiele oder um Fernseher oder um Krankheit. Nein, es geht darum, was ist die Mitte deines Lebens. Darum geht es. Bei einem anderen geht es um die neue Beziehung und das füllt das Leben. Und bei anderen geht es um die neue, unerlaubte Beziehung. Man hat sich verstrickt und man hat dann keine Ruhe mehr. Es läuft nicht mehr rund in der Familie. Und man fragt sich, warum. Und man weiß auch, warum. Nichts von alledem eignet sich, im Zentrum zu stehen. Jesus Christus ist der Einzige, der diesen Platz verdient. Und warum? Da haben wir den Text gelesen. Du bist würdig, denn du hast die Menschen erkauft. Du hast dich für die Menschen eingesetzt. Und er ist würdig, in der Mitte zu stehen, weil er kann mit unseren Zuständen, so Missständen, so im Leben umzugehen. Er weiß, mit unseren Missständen im Leben umzugehen. Er ist der gute Hirte, der uns sucht und findet, auch wenn wir verloren sind. Ich komme nochmal zurück auf diese Aufforderung von den Ältesten. Weine nicht, sagte der Älteste, weine nicht. Du bist in guten Händen. Jesus Christus hat das Buch in seiner Hand, hat die Zukunft, deine Zukunft in seiner Hand. Und auch wenn du keinen Ausweg findest und siehst, Gott hat eine Tür. Er öffnet für dich eine Tür im Himmel. Es ist nur eine kleine Ergänzung, die ich mehr machen möchte. Die Bibel sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Es geht nicht nur darum, dass Gott für uns eine Tür öffnet, sondern er wartet an unserer Tür, dass wir uns für ihn öffnen und dass er bei uns den Platz hat, den er verdient. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und ich mag auch den Schluss, und jedes Geschöpf, das im Himmel und war, die ganzen Milliarden oder viele Milliarden von Engeln und die Ältesten und die vier Geschöpfe, sie haben ein Lied gesungen. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das ist ein Gottesdienst eigentlich. Das ist ein Lobpreis. Und wir als Menschen, wir können dasselbe tun. Wir können Gott auch loben und preisen. Und wir machen das im Gottesdienst. Und ich möchte mit euch Gott auch danken, dass er das für uns getan hat. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen heute. Und wir danken dir für dein Wort, für deine Offenbarung. Und manchmal stehen wir im Dunkeln und finden wir keinen Ausweg. Aber wir danken dir, dass du uns eine neue Tür, eine bessere Tür öffnest, damit wir Hoffnung und Zuversicht bekommen. Und wir danken dir besonders für deinen Sohn, für Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist. Und wir danken dir, dass du die Tür für die Ewigkeit für uns geöffnet hast, damit wir leben können. Und hilf uns, dass wir unser Herz für dich öffnen und dich annehmen. Und segne bitte alle, die heute an diesem Ort gekommen sind. Hilf uns, dass wir dich suchen, mit ganzem Herzen suchen und dass wir dich finden. Und sei du bitte der Mittelpunkt in unserem Leben. Im Namen Jesu. Amen.